So, dann möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zum Teil 2 von den Grundbausteinen. Guten Abend. Wir lernen, ne? Wir kommen vorwärts. Stark. Darf ich mal fragen, wer war gestern beim ersten Teil nicht dabei? Ist nicht schuldhaft, es gibt keine Anklage deswegen. Oh, gar nicht mal so viele. Aber es sind genug, dass ich wiederholen muss. Und das tun Lehrer unheimlich gerne. Wer weiß das? Ja. Also ich sage nur, was die beiden Punkte waren, die wir gestern in dem ersten Teil hatten. Und gestern ging es um den einen Punkt. Gott hat einen wunderbaren Plan für unser Leben oder für mein Leben. Und es ist die beste Möglichkeit zu leben, die man jemals finden könnte, das war das eine. Und das andere war, dieser Plan Gottes, dieses wunderbare Leben, das Gott für mich vorbereitet, fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern ich muss es ergreifen, ich muss dem nachjagen und ich muss es aktiv wirklich suchen. Nur weil Gott es von ganzem Herzen will, heißt es noch lange nicht, dass es in mein Leben kommt, sondern es hat etwas zu tun mit einer Hingabe oder mit einem Suchen, mit einer Kooperation mit Gott. Okay, und da machen wir jetzt weiter. Jetzt werden wir in dieser Session hier wieder, peile ich so an, eine Stunde ungefähr. Gestern hat es nicht ganz geklappt, aber das lag an euch. Ihr wolltet unbedingt noch Story hören. Und speziell du warst schuld. Und heute werde ich ganz wichtige Prinzipien, biblische, göttliche Prinzipien des Lebens einfach versuchen zu beschreiben und euch nahezubringen, zu zeigen, auch in Worten zu zeigen, welche Bedeutung sie haben. Und dann, so Gott will, morgen werden wir dann im letzten Teil, leider schon letzter Teil, wie kann man erfolgreiches Leben in 3 Abenden machen? Ja, das müsste man eigentlich, dafür müsste man mindestens 2 Wochen haben. Okay, also es ist die konzentrierte Form. Morgen werde ich dann sprechen über, wie wir Raum machen können, dass die Kraft Gottes wirklich uns in diese Dinge hineinbringen kann. Aber heute müssen wir Prinzipien verstehen und dann, wenn wir diese Prinzipien sehen, dann wissen wir eins, wir brauchen Gott, um darin wirklich zu leben. Ja? So, dann ist unsere Hilflosigkeit, unsere Verzweiflung richtig auf dem Siedepunkt und dann wissen wir, wir brauchen Gnade, um anders zu leben, um rauszukommen aus unseren alten Prägungen. Und das soll morgen dann im letzten Teil beschrieben werden. Okay, so, also jetzt biblische Prinzipien des Lebens, die unser Leben bestimmen, ob wir die kennen oder nicht, ob wir sie beachten oder nicht, diese Prinzipien hat Gott installiert und sie sind wirksam. Das erste ist, wir müssen verstehen, dass Entscheidungen eine ganz, ganz hohe Bedeutung haben in unserem Leben. Das gesamte Leben ist eine ununterbrochene Folge von Entscheidungen. Und das Tückische ist, dass die allermeisten Entscheidungen so klein und so harmlos aussehen, dass wir uns nicht besonders damit beschäftigen. Es gibt ein paar große Entscheidungen, wen heiratest du, welche Berufswahl triffst du und welches soll deine Gemeinde sein. Das sind so 3, 4, vielleicht 5 große Entscheidungen im Leben und der Rest ist Kleinkram. Und weil das so alltägliche Dinge sind, messen wir denen nicht die Bedeutung bei, die sie wirklich haben. Und das werden wir sehen, wenn ich dann hier weitergehe. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir verstehen, Gott fordert uns heraus, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen haben Konsequenzen. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Konsequenzen. Lass mich einmal 5. Mose lesen, Kapitel 30. Hier heißt es ab Vers 19, ich rufe heute, Gott spricht hier, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Gott legt uns vor, Tod und Leben, Fluch oder Segen. Und damit wir nicht zu lange grübeln, was wir zu wählen haben, sagt er ganz klar, wähle das Leben. Wähle das Leben. Und wir wählen das Leben, indem wir unsere Entscheidungen lernen, in Einklang zu bringen mit Gott. So wählen wir das Leben. Ja, wir sind aus Gnade gerettet. Wir haben Jesus, denke ich mal, die allermeisten von uns, wir haben Jesus unser Leben anvertraut. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn, auf das, was er getan hat, auf Golgatha. Und wir sind Kinder Gottes und das Leben aus Gott ist in uns. Aber jetzt ist die Frage, wie kann dieses Leben, was im tiefsten Innern, in unserem Geist, in unserem neu gewordenen Geist hineingelegt wurde, wie kann dieses Leben jetzt die entscheidende, formende, motivierende, belebende Kraft sein unseres Lebens? Das ist die Frage. Und das ist offensichtlich nicht in gleicher Weise bei allen Kindern Gottes der Fall. Da gibt es einige, die vegetieren und kümmern dahin und da sind andere, die strotzen vor Leben und andere so irgendwie in der Mitte, da gibt es doch große Unterschiede. Und das kann ja nicht an Gott liegen, weil Gott ist ja für uns alle in gleicher Weise. Er liebt uns alle, da ist kein Unterschied, kein Ansehen der Person. Er liebt nicht den einen mehr als den anderen. Sondern das hat etwas damit zu tun, wie weit haben wir gelernt zu kooperieren mit Gott, Raum zu machen für sein Leben. Wir können und wir brauchen nicht Leben erzeugen, aber wir sollen aufpassen, dass wir das Leben aus Gott nicht ersticken. Und wir machen Raum für das Leben aus Gott, indem wir uns beschäftigen mit unseren Entscheidungen. Und gottgemäße Entscheidungen machen Raum für mehr von ihm. Und Entscheidungen, die nicht seinem Willen, seinem Wesen entsprechen, bringen uns unter den Einfluss von Fluch. Und wir wollen hier reden über ein erfolgreiches, ein gesegnetes, ein erfülltes Leben, das schön ist und das vor allen Dingen Gott repräsentiert, dass der, der das Leben ist, auch in uns sichtbar wird, sodass andere sehen können, Mensch, der oder die hat was, was ich nicht habe und was erstrebenswert ist. So möchte Gott, dass Evangelisation vorangeht, dass das Leben einfach Raum gewinnt in uns und dass die anderen sehen, wir haben etwas, wonach sie sich sehnen. Wir wählen das Leben, sagt es hier, indem wir Gott lieben und seiner Stimme gehorchen. Wir wählen das Leben, indem wir Gott lernen zu lieben und indem wir lernen, seiner Stimme zu gehorchen. Und dann dürfen wir in dem Land, das ist jetzt hier für Israel, aber im geistlichen Sinne haben wir auch ein Land, ein Erbteil, dann dürfen wir in dem leben, was Gott für uns hat. Und das ist wunderbar, das ist so umfassend, das betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Das, was Gott sich vorgenommen hat, uns zu geben. Es betrifft alle unsere Bereiche. Es betrifft unsere Beziehungen, unsere Arbeit, es betrifft unsere Finanzen. Es betrifft alles, was man sich vorstellen kann. Manche Leute denken irgendwie, Gott ist so irgendwie nur am ewigen Leben interessiert. Nein, Gott ist an unserem Alltag interessiert. An allen Dingen. Und wenn es sein muss, auch wie es deinem Hamster geht. Gott ist an allem interessiert. Ja, Gott hilft Mensch und Vieh. Ja. Das ist in der Bibel. Ich weiß von einer Familie, da war der, ich glaube, es war ein Meerschweinchen, war krank und da haben sie dafür gebetet und das haben dann Leute aus der Gemeinde mitgekriegt, ja, also die waren auch in der Gemeinde und haben das irgendwie erzählt oder irgendwie haben die davon erfahren. Und da haben diese frommen Leute die Nase gerümpft und haben gesagt, also was glaubt der, wer Gott ist und dass er sich um dein Meerschweinchen kümmert? Sie kennen Gott nicht. So viele Gläubige kennen Gott nicht wirklich. Gott kümmert sich um alle Angelegenheiten unseres Lebens. Und er möchte seinen Segen da reinbringen. Segen bedeutet Gelingen, Wohlergehen, Gesundheit, Kraft, Das ist alles Ausdruck des Segens Gottes. Und Jesus sagt es, ich bin gekommen, Leben im Überfluss zu geben. Überfließendes Leben. So, wenn Entscheidungen von solch großer Bedeutung sind und Entscheidungen uns entweder stärker verbinden mit Gott und mehr Raum machen für sein Leben, dann ist es wichtig, dass wir uns mit unseren Entscheidungen befassen. Und die Frage ist, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Nach welchen Kriterien? Nach welchem Muster? Was dient uns als Hilfe, als Vorlage, als Inspiration, als Leitlinie, unsere Entscheidungen zu treffen? Tagtäglich treffen wir Entscheidungen. Ja? Du hast irgendwas aus Versehen, meinetwegen irgendwas kaputt gemacht, ja, meinetwegen auf der Arbeit. Und der Chef sagt, okay, also hier ist irgendwas kaputt gegangen. Bitte, wer war das gewesen? Und schon bist du in einer Entscheidung, zur Wahrheit zu stehen, mit möglicherweise unangenehmen Konsequenzen, oder aber zu einer Notlüge zu greifen und ganz harmlos reinzuschauen, tja, ich weiß schon gar nichts. Und du kriegst Probleme mit deinem Oberchef. Stündlich, täglich haben wir Situationen, wo wir zu entscheiden haben. Du gehst in den Supermarkt, du bezahlst was, die gibt dir zu viel Wechselgeld, du siehst es, was tust du? Was tust du? Sagst du, ach, diese Supermarktkette, die kenne ich, die hat sowieso so viel Geld, ja? Das merken die überhaupt nicht. Ich werde doch schön blöd, ja, wenn ich das jetzt, die paar Euro, die sie mir da zu viel rausgegeben haben, dass ich das jetzt irgendwie da hinbringe. Und du könntest dir viele, viele, viele Situationen vorstellen, und gleich, wenn wir da tiefer noch in andere Dinge hineingehen, dann gibt's auch noch viele praktische Anwendungen. So, was ist die Grundlage unserer Entscheidung? Wonach entscheiden wir eigentlich? Wir entscheiden ständig, aber woran orientieren wir uns? Und das Tragische ist, dass wir zwar permanent Entscheidungen treffen, aber oft niemals uns Rechenschaft gegeben haben, ja, woher holen wir uns unseren Rat? Manche treffen ihre Entscheidungen zum Beispiel einfach nach dem, was ihnen so beigebracht wurde, was sie von anderen gehört haben, die vielleicht irgendwie ihre Vorbilder waren oder die sie geprägt haben. Ja? Und wir tun Dinge, ohne darüber jemals nachgedacht zu haben. Ja? Da hat uns da neulich eine Geschichte da erzählt. Da war ein Mann, und wenn seine Frau Braten gemacht hat, ja, dann war so der Braten auf dem Tisch und zwei Enden waren abgeschnitten und lagen oben auf dem Braten drauf. Und er fragt seine Frau, toller Braten, das schmeckt gut, aber weswegen ist es so, dass diese beiden Enden abgeschnitten sind und liegen oben drauf? Sagt sie, das hat meine Mutter mir beigebracht. Oho, ja, aber warum hat deine Mutter das gemacht? Ja, das habe ich nie gefragt, das hat sie immer so gemacht und ich habe das von ihr einfach so übernommen. Und er sagt, geh hin, finde raus. Und die Mutter, diese Frau fragt ihre Mutter, ja, warum ist das eigentlich zu Hause so gewesen, der Braten? Und immer waren zwei Teile abgeschnitten und obendrauf lagen dann die beiden Enden. Sagt sie, Kind, unsere Bratröhre war zu kurz. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel für unsere Tradition. Und wir übernehmen irgendetwas, ohne zu fragen, warum wird das eigentlich so gemacht? Was ist der Sinn eigentlich davon? Ja, sondern wir sind ganz ehrfürchtig, Mensch, so sind wir aufgezogen, so sind wir trainiert worden, das muss irgendwas Heiliges sein. Ja, das ist so heilig, dass man nicht immer hier oben den Strom einschaltet und darüber nachdenkt. Ja, und ich sage dir, es gibt so viele Dinge im christlichen Bereich, die wir einfach tun, weil das wird immer so getan. Und das ist so selbstverständlich, dass man noch nicht mal Energie verschwendet, darüber sich Gedanken zu machen, warum wird das eigentlich gemacht? Und ist das eigentlich in Übereinstimmung mit Gott? Ist das eigentlich das, was Gott will? Ja? So, wir können unsere Ideen, unsere Kriterien einfach von Vorbildern, von anderen Menschen holen. Ja? Oder ist es einfach unsere eigene Meinung? Oder noch viel schlimmer, unsere Gefühle. Treffen wir Entscheidungen nach unseren Gefühlen. Viele Menschen treffen Entscheidungen nach Gefühlen. Der Hauskreisleiter sagt am Sonntag, okay, also tschüss, schöne Tage dir, wir sehen uns dann am Mittwoch beim Hauskreis. Er sagt nichts, aber er sagt, mal sehen. In sich, so in seinem Herzen sagt er, mal sehen. Und er wird am Mittwochabend nach der Arbeit entscheiden, wie kaputt er ist und wie er sich fühlt. Und daran wird er entscheiden, ob er zum Hauskreis geht. So machen es auch manche mit dem Sonntag, so machen sie das auch mit dem Gebetsabend und so machen sie das mit vielen, vielen anderen Dingen. Und es ist erstens dumm und zweitens nicht segensreich, Entscheidungen einfach zu treffen nach Gefühl. Sondern wir sollten lernen als Kinder der Wahrheit, wir treffen Entscheidungen nach, was ist richtig? Was ist gottgemäß? Was ist der Wille Gottes? Was will Gott? Wenn wir uns das angewöhnen, bevor wir eine Entscheidung treffen, einmal innehalten und überlegen, okay, was sagt Gott dazu? Ja, heute ist es Mode, man trägt dieses Armband, WWWJD, ja. What would Jesus do? Ja. Zweimal W, ne? WWW ist was anderes. Zweimal W. Also, what would Jesus do? Ja. Also, was würde Jesus tun? Das ist ja toll, wenn dich das daran erinnert und du dann wirklich dich trainierst, diese Frage zu stellen, ist das wunderbar. Aber manchmal habe ich den Eindruck, es ist nur wieder eine fromme Mode und das ist so in und es läuft trotzdem alles so weiter wie bisher. Aber das ist eine gute Frage. Okay, was sagt das Wort Gottes? Ja, was ist wirklich richtig? Was ist gesegnet? Denkt an das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen. Lukas 6 brauchen wir jetzt nicht zu lesen. Aber da sind zwei Leute, die ein Haus bauen. Und sie bauen sehr unterschiedlich. Der eine will schnell fertig werden und er möchte irgendwie angeben und er spart an notwendigen Fundamenten und steckt alles oben in die goldenen Türgriffe und in all die wunderbaren Hightech-Ausstattungen, damit der Nachbar so richtig schön neidisch wird und überhaupt irgendwie das Haus so richtig beeindruckend ist. Und der andere arbeitet ganz gründlich und er gräbt ganz tief und er macht ein Fundament ganz tief unten auf dem Felsen. Und ein Sturm, eine Sturmflut kommt an beide Häuser. Und das eine Haus bleibt stehen und das andere fällt um. Und der Unterschied zwischen beiden, dann wenn Jesus das erklärt, ist, der eine hört das Wort, aber macht, was er will. Und der andere hört das Wort und tut das Wort. Das ist ein ganz starkes Gleichnis und wir alle mit unserem Leben bauen ein Haus. Du baust ein Haus, dein Lebenshaus. Und ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich möchte ein stabiles Haus bauen, das jeder Sturmflut und jeder Katastrophe standhält. Ich möchte ein Haus bauen, wo andere sagen können, das ist ein Haus von Gott, das ist ein Haus vom Himmel, das steht und das beweist die Güte und die Treue Gottes. Das ist mein Verlangen. Und deswegen schaue ich genau hin, was ich tue. Und deswegen trainiere ich mich, nicht einfach irgendwie Entscheidungen zu treffen, sondern genau zu schauen, okay, was will Gott? Was sagt Gott zu mir? So, das Handeln nach dem Wort Gottes in den alltäglichen Dingen ist das unerschütterliche Fundament, auf dem du dein Lebenshaus baust. Das Handeln nach dem Wort Gottes. Du kannst in Predigten sitzen, eine nach der anderen, Jahr ein, Jahr aus. Und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die man machen kann, ohne dass irgendetwas geschieht in deinem Leben. Du kannst christliche Bücher lesen, auf Seminare gehen, sogar ein Seminar über Grundbausteine des erfolgreichen Lebens kannst du besuchen. Wenn du da nicht sitzt und entschieden hast, ich werde das, was ich höre, prüfen anhand dieses Buches, ganz kritisch werde ich prüfen. Ich lasse mir doch nicht irgendwie irgendwelchen Bären aufbinden oder irgendwelche Storys erzählen. Nee, alles, was ich höre, prüfe ich an diesem Buch. Und alles, was ich höre, was nicht mit diesem Buch in Übereinklang ist, schmeiße ich weg. Aber alles, was ich in Übereinstimmung mit diesem Buch finde, werde ich tun. Weil ich klug bin. Weil Jesus sagt, die Sturmflut kommt an beide Häuser. Und manche denken, die Sicherheit besteht darin, dass die Sturmflut nicht an mein Haus kommt. Das ist nicht die Sicherheit. Jesus sagt das ganz klar, diese Bedrohung, diese Herausforderung, diese Erschütterung kommen an beide Häuser. Und manche haben eine religiöse Scheinsicherheit und die besteht darin, ach, Gott ist gut und Gott wird schon aufpassen und es wird schon nichts passieren. Und das ist nicht realistisch. Es passiert eine Menge. Und wenn du dich umschaust, du siehst, dass auch bei Gläubigen eine Menge passiert. Und ich möchte ein Lebenshaus bauen, das steht, das bleibt. Das ist viel mühsamer, als da schnell so eine Hütte ohne Fundamente hinzustellen. Ja, man muss graben, man muss sich investieren, man muss was tun. Ja, es dauert viel länger. Ja. Aber glaubt denn nicht, der, dem sein Haus nachher weggeschwommen ist, dass der gesagt hat, hätte ich doch nur gemacht wie der andere? Oder hat er gesagt, naja, Schicksal. Nee, er sagt, das war meine Dummheit. Oder? Ganz bestimmt. So lasst uns vorbereitet sein. Das unerschütterliche Fundament ist das Hören und das Tun des Wortes Gottes. Nicht das Hören. Wenn wir nur lernen würden, unsere Bibel zu lesen oder Predigt oder Lehre zu hören, mit der Frage, okay, was habe ich heute gehört? Was soll ich jetzt tun? Und wir nehmen diese Frage und wir gehen damit nach Hause und wir beschäftigen uns damit und wir treffen entsprechend unsere Einsichten, Entscheidungen und wir fangen an, Schritt für Schritt unser Leben zu verändern. Wir werden sehen, wie der Segen Gottes in unser Leben kommt. Es ist real. Es ist nicht irgendwie eine Sache, die nicht greifbar ist. Man kann das sehen. Ich kann sehen, welche Menschen ein Herz haben für Gott und die ein Leben begehren und sich nach einem Leben ausstrecken des Gehorsams. Du kannst das sehen. Ich habe einmal eine Jugend geleitet. Da waren wir in den besten Zeiten, waren wir über 40 Leute in der Jugend. Ich habe zu meinem Jugendleiterteam gesagt, weißt du, was wir tun können? Wir könnten jetzt Briefumschläge machen, wir könnten da Namen reinschreiben von Leuten, von denen wir der Meinung sind, dass die in 10 Jahren stehen und starke Dienste haben werden. Wir könnten diese Namen reinschreiben, die Umschläge, könnten die versiegeln, könnten die beiseite tun. Und 10 Jahre später werden wir das anschauen und ihr werdet sehen, genau das sind die Leute. Du kannst das sehen, wo Menschen einen Hunger nach der Wahrheit haben, wo sie ein Verlangen haben, egal was andere sagen, egal was die Überlieferung sagt, egal was der oder die sagen, ich folge Gott nach und ich werde in meinem Leben lernen, so gut ich das kann, umzusetzen, was Gott mir gesagt hat. Du kannst das sehen. Und da kommt Wachstum, da kommt Veränderung. Und da kommst du ein Jahr später wieder und du siehst im Leben dieser Person, in seinem Leben, in der Art, wie er einfach die praktischen Dinge des Alltags tut, wie er mit Gott geht, wie er lernt zu herrschen in seinem persönlichen Bereich. Du siehst Fortschritte. Du siehst Fortschritte. Im Geist gibt es Fortschritte, die sind sichtbar. Paulus sagt zu Timotheus, tu das und das und das und das, lass deine Fortschritte allen sichtbar werden. Das sind nicht so tiefe, verborgene Erkenntnisse. Ich habe irgendwas Neues verstanden. Das ändert zwar nicht meinen Charakter und meinen Lebensstil, aber so ganz tief, ich habe irgendwas Neues verstanden. Ist ja schön, aber das ist nicht geistliches Leben. Geistliches Leben prägt unseren Lebensstil. Und das ist, was Gott uns anbietet. Okay. So, wenn ich unsere Meinung und unsere eigene Weisheit, unsere Gefühle, dann, was ist der Maßstab? Das Wort Gottes alleine ist der Maßstab. Und Jesus sagt, Johannes 8, 31 und 32, er spricht dort zu den Juden, und das waren fromme Leute, du, das waren ganz fromme Leute. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was macht frei? Nicht der Synagogenbesuch, nicht der Kirchenbesuch, nicht das Liedersingen, sondern das Erkennen der Wahrheit. Und wann erkennen wir Wahrheit? Wenn wir uns ausstrecken nach der Wahrheit, wenn wir die Wahrheit suchen. Jesus sagt, wenn ihr bleibt in meinem Wort. Morgen werde ich mehr darüber reden. Jetzt will ich einfach nur hier das so mal so allgemein vorweg sagen, da ist eine befreiende Kraft. Und all diese Dinge, die uns blockieren und die uns hindern, wirklich das Leben zu genießen und das Leben zu leben. All diese Ängste, Minderwertigkeit, Angst vor Ablehnung oder beherrscht werden von Gefühlen, beherrscht werden von starken Verlangen, das uns zwingt, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen und von denen wir wissen, wir sollen sie auch nicht tun. All das ist damit gemeint, kann aufhören, es kann hinter uns gelassen werden. Wir können in die Freiheit kommen durch die erkannte und ergriffene Wahrheit. Ist das nicht wunderbar? So egal, wo du Bindungen siehst, ja, vielleicht der eine ist total gebunden, weiß ich nicht, an Süßigkeiten. Ja, vielleicht empfindest du das gar nicht als Bindung. Ja, sagst du, das ist doch wunderbar. Da gibt es so viele Dinge, an die man gebunden sein kann. Zwanghafte Gedanken. Dinge, die dich quälen, Dinge, die in dir ablaufen, von denen du weißt, die sind nicht gut, die sollen da nicht da sein. Selbstbefriedigung. Man ist gebunden daran. Und man weiß, das ist nicht von Gott, das ist nicht der Wille Gottes. Ja. Es gibt Befreiung. Es gibt Befreiung. Als ich in der Welt war und dann auch in der Zeit, als ich zum Herrn gekommen bin, in den ersten Jahren, jedes Jahr um diese Zeit, wenn die Blätter runter waren, kriegte ich eine dicke Depression. Jedes Jahr, da konntest du die Uhr nachstellen. Ende Oktober, die letzten Blätter kamen runter, dann kriegte ich eine ganz fette Depression. Aber Jesus macht frei. Man muss das nicht behalten. Ja, Kind, das hatte schon der Opa und das ist bei uns in der Familie. Nein, du kannst aussteigen. Es ist egal, was der Opa hatte, es ist egal, was der Vater hatte. Durch das kostbare Blut Jesu sind wir erlöst vom Wandel nach Väterweise. Egal, was man dir beigebracht hat. Kind, es wird Herbst, bereite dich auf deine Depression vor. Nein, du kannst aussteigen. Du bist nicht gezwungen, in Dingen, die Gott als Bindung und Knechtschaft sieht, zu bleiben. Du bist nicht gezwungen, sondern du kannst frei werden. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus Drogen und Okkultismus und viel kaputtes Zeugs. Ich habe gestern das kurz erwähnt. Jesus sagte, du brauchst eine Therapie. Ich sage, ja, das verstehe ich. Und diese Therapie bedeutet, wir lernen Acht zu geben auf unsere Entscheidungen. Wir schalten hier oben mal das Licht ein und wir fangen mal an zu überlegen, was tun wir eigentlich? Das ist schon eine tolle Frage. Was tue ich eigentlich so den ganzen Tag über? Was für Filme laufen da oben so ab? Das ist eine tolle Frage. Was für Gedanken spielen sich da ab? Was für Wünsche leben da in mir? Wie treffe ich Entscheidungen? Wenn wir nur anfangen, da mal wachsam zu sein. Paulus sagt, Epheser 5, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Und sehr, sehr viele Christen, bevor sie verstanden haben, dass sie aktiv jetzt ihr Leben in die Hand nehmen sollen, sie sind wie Schlafwandler. Was ist das Merkmal von Schlafwandlern? Die bewegen sich, die sind lebendig. Aber sie kriegen nicht mit, was sie tun. Sie kriegen selber nicht mit, was sie da tun. Und wenn du ihnen am nächsten Morgen erzählst, was sie gemacht haben, sie glauben das gar nicht. Ich weiß das, als Kind bin ich auch. Ich habe die unglaublichsten Dinge gemacht. Meine Eltern haben mir das erzählt am nächsten Morgen. Ich konnte das nicht glauben. Ein Schlafwandler kriegt nicht mit, was er tut. Und so viele schlafen auch. Und sie tun Dinge und sie kriegen gar nicht mit, was sie da tun, warum sie das tun. Und sie verstehen auch nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Und dann wundern sie sich, wenn es dann hinterher in allen möglichen Bereichen des Lebens dann irgendwie schief geht. Und Jesus sagt, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen, wenn wir in seinem Wort bleiben und wirkliche Jünger sind. Paulus drückt es so aus, Römer 12, Vers 2, er sagt, werdet verwandelt durch Erneuerung eures Denkens. Wir erneuern unser Denken. Komm weg von diesen Ideen, es ist alles Gnade und Gott muss alles tun und ich warte schon so lange und ich frage mich, warum tut er es nicht? Paulus sagt, wir erneuern unser Denken. Wenn du dein Denken nicht erneuerst, dann ist es das Alte. Und dann musst du die Konsequenzen tragen. Du erneuerst dein Denken, ich erneuere mein Denken. So einfach ist das. Was heißt das Denken erneuern? Es heißt, in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken kommen. Es bedeutet, zu prüfen, was wir denken, zu prüfen, was wir glauben, zu prüfen, was wir meinen. Und wenn wir etwas finden, was nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist, dann ändern wir unser Denken. Und wir bringen es in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken. Paulus sagt, jeder Gedanke, der sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, muss runtergerissen werden. Und unser Land ist ein sehr, sehr frommes Land. Im falschen Sinne. Dass es viele Gedanken gibt über Gott, die im totalen Gegensatz zur Bibel sind. Und Gott segnet uns nicht, weil wir irgendwie an ihn glauben und irgendwie, doch ja, irgendwie uns christlich fühlen und auch versuchen, so zu benehmen. Das reicht nicht aus, dass der Segen Gottes in unser Leben kommt. Der Segen Gottes kommt, wenn wir genau hinschauen, wie wir wandeln und unser Denken erneuern. Deswegen ist es so wichtig, dass du Zeit verbringst mit der Bibel. Deswegen ist es so wichtig, dass du nicht nur einfach so durch die Kapitel gehst, sondern dass du lernst, themenmäßig zu studieren. Studiere, was sagt die Bibel über die Bereiche deines Lebens? Hat Gott etwas zu sagen über Geld? Oh ja, eine Menge. Und sei getröstet, er sagt nicht, alles Geld in die Gemeinde schütten. Das sagt er nicht, sondern er sagt, ich will dich segnen. Ich gebe dir Kraft, Wohlstand zu erlangen. Eieiei, kann das biblisch sein? Ja, das ist, was Gott sagt. Können wir später nochmal irgendwie drauf eingehen. Was sagt Gott über Beziehungen? Was gibt es da für Situationen, die Schwierigkeiten bringen können? Wie sehen Antworten aus? Wie gehen wir um mit all diesen Dingen des Lebens? Gottes Wort hat über alle Bereiche etwas zu sagen. Über alle Bereiche. Ja, im Sommer hier habe ich ein paar Stunden über Beziehungen und Sexualität gesprochen. War jemand da von euch? Ja? Doch, 1, 2, 3, ja. Waren einige von euch da. Gibt auch Kassetten hier, ne? Kann man doch sich besorgen. Sind sehr empfehlenswert, sage ich mal, ja. Nicht, weil sie von mir kommen, sondern weil da wirklich kraftvolle, befreiende biblische Wahrheiten drin sind. So, wir gehen an Gottes Wort heran und wir sind bereit, uns Gottes Wort unterzuordnen. Es gibt so christliche Lebenskünstler, die sagen, ich glaube an Jesus. Aber mit der Bibel habe ich so meine Probleme. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und man kann nicht Jesus lieben, man kann nicht Jesus glauben, ohne entschieden zu sein, ich will lernen. Und die Betonung liegt auf Lernen, das ist das Wunderbare. Ich will lernen, Gott gehorsam zu sein. Man kann nicht Jesus nachfolgen ohne diese Entscheidung, das ist nicht möglich. Ja. Es ist schön, dass du errettet bist, aber errettet zu was? Errettet zu einem Lebensstil, der Gott wohlgefällig ist. Manche haben, wenn sie das Wort hören, wir sind befreit, ja. Sie haben Vorstellungen über Freiheit, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Was ist die Freiheit, die wir haben? Wir haben die Freiheit zum Gehorsam. Warte noch 10 Sekunden, vielleicht gibt's einen Amen. Wenigstens von euch Profis hier, Mensch, also. War da jetzt ein Amen oder nicht? Jetzt war ich ganz abgelenkt. Ja, danke. Wir sind befreit, das Gute zu tun. Wir sind befreit, Gott zu lieben mit aller Kraft. Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Wir sind befreit, das Richtige zu tun. Dafür sind wir befreit. Wir sind nicht frei, irgendwas zu tun. Das ist nicht die biblische Freiheit. Wir sind befreit zum Gehorsam. Das ist eine tolle Freiheit. Daran sieht man, wenn einer so reagiert, dass er Gott überhaupt noch nicht kennt. Gottes Wort beschreibt die schönste und lebendigste und freieste und angenehmste und gesegnetste Form des Lebens. Wir haben das Vorrecht, gemäß dem Wesen und dem Willen Gottes einen Lebensstil zu lernen, an dem wir nachher in aller Ewigkeit immer leben werden. Das sind doch keine willkürlichen Dinge, die Gott uns hier vorlegt. Du sollst nicht lügen. Ich denke, Mann, jetzt beraubt er mir all diese schönen Möglichkeiten, unerkannt zu entkommen. Was für eine Beraubung. Nein, Gott beraubt dich deines schlechten Gewissens. Halleluja. So sieht die Sache aus. Gott beraubt dich der Möglichkeit, in deinen Beziehungen mit anderen Dinge zu tun, die Vertrauen zerstören. Lüge zerstört Vertrauen. Und wenn du keine Beziehung hast, wo du Menschen vertrauen kannst, dann bist du total einsam. Und du wirst alle Menschen misstrauen, weil du denkst, die sind so schäbig wie du. Und du lebst auf deinem Planeten, du ganz alleine. Das ist schrecklich. Und wir sind davon befreit. Wir sind befreit von der Einsamkeit. Wir sind befreit von der Isolation. Wir sind befreit, Menschen zu lieben und Liebe zu empfangen. Dazu sind wir befreit. Aber das müssen wir lernen. Ja? Und es ist ein Prozess, bis diese alten Geschichten, diese Ablehnung, diese Minderwertigkeit, dieses ich verdiene keine Liebe und all diese Dinge, bis das wirklich rauskommt aus unserem Leben. Das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und manche verdammen sich dann mit der Schriftstelle, weil sie eben immer nur Luther lesen. Ja, jemand in Christus, eine neue Kreatur, es ist alles neu geworden. Hallo, das ist nicht, was die Bibel sagt. Das ist, was die Luther-Übersetzung sagt, aber das ist nicht, was die Bibel im Griechischen sagt. Ein Neues ist geworden. Wie viele haben sich verdammen lassen von dem Vers? Ja. Etwas ist neu geworden, aber nicht dein ganzes Leben ist neu geworden. Ja? Sondern du hast einen neuen Geist. Du kannst jetzt mit Gott in Gemeinschaft treten und du kannst jetzt das Leben aus Gott tagtäglich fließen lassen. Aber bis das hineingeht in unseren Charakter, das ist ein Prozess. Und der dauert sehr lange. Und das ist nicht einfach. Und das ist manchmal sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Könnte ich dazu einen Amen haben? Gut, da seid ihr schon einsichtig, okay. Ich werde zwar erst nachher über Dienerschaft sprechen, aber kann mir jemand ein bisschen Wasser irgendwie reintun, ja? Danke, danke. So, die Haltung, wie wir an das Wort Gottes herangehen, ist entscheidend. Und ich preise Gott dafür, nach dieser macht diesem Einbruch Gottes in mein Leben. Ich habe ihn gar nicht gesucht. Er ist eingebrochen in mein Leben und ich wusste, er ist da. Oh, danke. Und da war eine starke Begegnung mit Gott. Und nach kurzer Zeit, wo jeden Tag der Herr ganz nah war und der Herr gesprochen hat, hat er zu mir etwas gesagt, was mein Leben revolutioniert hat. Er hat gesagt, das ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in dieses Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Mann, war ich motiviert. Weil ich war so arrogant. Ich dachte, Mensch, Gott ist mit mir, Gott redet zu mir. Er gibt mir präzise Aufträge. Ich habe da Sachen erlebt, das ist viel zu weit. Will ich nicht darauf eingehen. Aber so spezifisch, so stark. Und dann sah ich die Christen in der Gemeinde mit ihrer Bibel und ich habe die verachtet. Die holten da irgendwie ihre Motivation aus einem Bibelvers und ich dachte, Mensch, ich habe Jesus und der redet zu mir. Und dann hat er gesagt, das ist sein Buch. Und von dem Tage an hat sich mein Verhältnis zur Bibel total verändert. Und dann ein paar Jahre später noch einmal. Es ist noch deutlicher geworden und Gott hat mir Offenbarung gegeben über das Wesen, über die Natur seines Wortes. Dann habe ich gelernt und angefangen zu praktizieren, was die Bibel sagt, was man mit Gottes Wort tun soll. Und in den nächsten Monaten habe ich mehr Durchbrüche und Veränderungen und Befreiungen von uralten Geschichten, die ich jahrelang als Christ mit mir rumgeschleppt habe, erlebt als viele Jahre zuvor. Das Wort hat befreiende Kraft. Und wir gehen an das Wort ran, Gott belehre du mich. Hier ist ein schöner Vers, Psalm 25, Vers 4. Deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich. Wir wollen belehrbar sein. Wir wollen Gott erlauben, zu uns zu sprechen. Wir wollen erlauben, dass Gott uns überführt, wo wir verkehrte Ideen haben. Über uns, über das Leben, über Gott, über den Teufel, über Geld, über Sex. Ist egal, über irgendetwas. Wir wollen, dass Gott uns belehrt. Mit dieser Haltung gehen wir an die Bibel und dann wird der Heilige Geist Raum haben, uns zu lehren. Wenn wir da rangehen, naja, mal gucken, was hier heute drin ist. Nee, also das hier mit dem Geben, das finde ich überhaupt nicht toll. Und hier, Paulus, nee, also, ich weiß nicht, das kann doch für heute nicht mehr sein. Und so gehen wir so durch die Bibel und sagen, komisch, heute spricht mich überhaupt nichts an. Ja. Manche Leute sagen, ja, bin auch schon mal durch die Bibel gegangen, das hat mir gar nichts gebracht. Und der Prediger sagt, ja, lass mal die Bibel durch dich gehen. Lass das Wort mal pflügen, lass das Wort mal deine ganzen Täuschungen und falschen Ideen und Lebenslügen offenbar machen und dir zeigen, was die befreiende Wahrheit ist. Und dann werden wir sehen, dass wir vorankommen. Okay, ich werde morgen mehr sprechen über das Leben aus dem Wort und der Kraft Gottes. Das war jetzt nur erstmal der Einstieg, um zu sehen, okay, also entweder wir treffen Entscheidungen nach unseren Gefühlen, nach unseren Vorstellungen, nach dem, was wir meinen zu wissen oder nach dem auch, was wir glauben zu glauben. Ja, man kann glauben und man kann glauben, dass man glaubt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und sei sicher, dass du glaubst. Und da ist eine enorme Kraft des Vorurteils, auch im frommen und im christlichen Bereich. Und die Kraft des Vorurteils sagt zu irgendeinem Thema, ich weiß schon, was die Wahrheit ist. Deswegen muss ich gar nicht mehr nachschauen. Das ist gefährlich. Schau immer wieder nach. Schau immer wieder nach. Lass das nicht zu, dass für dich gedacht wird. Es darf nicht passieren, dass du irgendjemand das Denken überlässt. Auch nicht deinem Pastor, auch nicht deiner Kirche, auch nicht deinen Obersten oder dem Papst oder irgendetwas. Du hast selber ein Buch, dank sei Gott für ein Schulsystem, seit dem 6. Lebensjahr hast du lesen gelernt und jetzt ran, jetzt liest du selber. Kam auch ein Frommer zu Jesus und hat ihm was gefragt und was hat er gesagt? Ja, was liest du denn da? Was liest du? Du kannst doch selber lesen, guck doch mal, was steht denn da? So viele Menschen wollen einen Glauben aus zweiter Hand haben. Ich kenne einen, der glaubt. Und jetzt glaube ich auch, dass ich glaube. Hey, das reicht nicht aus. Du musst wissen, was das Wort sagt. Du musst es wissen. So viele Menschen einfach haben so etwas zusammengeborgtes. Und wenn sie dann einmal das Wort Gottes hören, wie viele Male erlebe ich das in meinen Seminaren? Leute kommen und sagen, weißt du, ich bin völlig anders gelehrt, jetzt bin ich total verwirrt nach dem, was ich gehört habe. Ich sage, das ist ja wunderbar. Das ist ja ganz stark. Dann habe ich ja meinen Job getan. Da gibt es jetzt nur noch eins. Du gehst jetzt in dein Kämmerchen, tust die Bibel aufschlagen, fängst an zu beten und zu lesen und fragst, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer, zeig du mir selbst. Und ich sage dir, Gott ist doch nicht verwirrt. Gott sagt doch nicht dem einen Hü und dem anderen Hott. Gott ist Gott. Und er sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Gott spricht es und so ist es. Und so war es bei Paulus und so ist es heute immer noch. Gott ändert sich nicht. Gottes Ideen über Heilung oder Finanzen oder Ehe haben sich niemals geändert. Gott ist Gott, es wird immer das Gleiche sein. Zeiten ändern sich, Modeströmungen ändern sich, Denominationen ändern sich, Bewegungen ändern sich, aber Gott ändert sich nicht. Und vieles, was sich da so bewegt, ist nicht von Gott. Was? Ja, find raus, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Find es heraus. Okay. So. Jetzt will ich in einer Weise weitergehen, diese Bedeutung von Entscheidungen zu erklären und zu zeigen, was die Bibel darüber sagt. Ja, lass uns zu Galater 6 gehen und ich möchte jetzt sprechen über das Gesetz von Saat und Ernte. Oh meine Güte, 10 nach 9. Das Gesetz von Saat und Ernte, Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Hier ist ein ganz wichtiges Prinzip des Lebens, von dem viele Gläubige nicht glauben, dass es existiert und dass es seine Wirkung hat. Und das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und Paulus sagt, irrt euch nicht. Warum sagt er das? Weil wir uns so gerne irren, weil wir sagen, du, Gott ist Liebe. Und das bedeutet, die Konsequenzen meines Handels werden schon nicht auf mich fallen. Die fallen neben mich. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Konsequenzen deines Handelns fallen auf dich zurück. Und niemand von uns hier im Saal, niemand in der ganzen Welt entrinnt diesem Gesetz. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz. Und nur wenn wir klug werden und sagen, ich glaube Gott mehr als meiner Cleverness, oh, ich werde dem entrinnen, ich werde Gott ein Schnippchen schlagen. Ich tue die falschen Sachen, aber die Konsequenzen, die kriegt jemand anders. Paulus sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspottern. Genau diese Haltung verspottet Gott. Genau diese Haltung der Verantwortungslosigkeit. Du, Gott ist Liebe und er guckt schon nicht so genau, was ich tue. Das ist ein Irrtum. Gott beschäftigt sich sehr, sehr, sehr stark mit dem, was wir tun. Weißt du das? Und das, was wir tun, ist entscheidend. Nicht, was wir singen. Nicht, was wir beten. Was wir tun, ist entscheidend. Auch nicht, was wir fühlen. Das ist typisch für alle Abhängigen, ob Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwas. Ich war total gefühlsabhängig. Ich wachte morgens auf und das war ein absoluter Reflex. Das erste war, na, wie fühle ich mich denn heute? Ich musste erst mal fühlen, wie ich mich fühle. Und es war ganz wichtig, wie ich mich fühle. Weil das hat darüber bestimmt, ob das ein guter Tag wird oder ein schlechter Tag wird. Bis Gottes Licht kam und hat gesagt, Junge, deine Tage sind nicht gut oder schlecht, nach dem, wie du dich fühlst, sondern nach dem, was du tust. Und du kannst das Richtige tun, ohne von ganzem Herzen, wie du das meinst, zu fühlen, dass du das jetzt tun sollst. Aber einfach, weil du überzeugt bist, Gott ist gut, Gott ist gerecht, das ist die Wahrheit und ich tue es jetzt. Das ist der Grund, warum einige von euch nicht mitmachen im Lobpreis. Ihr fühlt euch heute nicht danach. Aber wenn dein Denken erneuert wird, wenn du verstehst, was Gott sagt über Lobpreis, dann verstehst du, dass Gott möchte von dir, stell dir das mal vor, Gott möchte von dir, dass du ihn alle Zeit preist, auch in den Tagen der Herbstdepression. Gott möchte das. Du sagst, das ist ja unmenschlich, das ist ja grausam. Du hast deine Ideen, Gott hat seine Ideen und sagt, wenn du mich preist, wenn du mir Dank bringst, das ist der Weg, wo ich mein Heil zeige. Psalm 50, Vers. Der letzte, ne? Ja, aber 25 oder so. Irgendwie jedenfalls der letzte. Wer Dank opfert, preist mich. Das ist der Weg. Oder eigentlich heißt es, und bahnt einen Weg. Komm, das müssen wir doch mal lesen. Ich kann es nicht ganz auswendig, aber ich weiß, dass da irgendwie ein Trick dabei war. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verschiedene Bibelübersetzungen lesen. Ja, weil manche Übersetzungen sagen einfach, und da ist ein Weg. Und in andere Übersetzungen heißt es, er bahnt einen Weg. Moment, Psalm 50, wir haben es gleich. Hier haben wir es. Psalm 50, Vers 23, der letzte Vers. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Wer bahnt den Weg? Der Dank opfert. Wir bahnen einen Weg. Und das religiöse Denken ist ja, Gott, wann kommst du endlich zu mir? Ich kann nicht mehr, mir geht so schlecht und warum bist du so weit weg und warum hast du mich verlassen und warum ist es alles so? Und ich fühle wie Hiob der Zweite. Und wir denken, wir warten auf Gott. Warum tut Gott nichts? Warum ist Gott so grausam? Warum lässt er uns so lange warten? Warum lässt er uns im Loch schmoren? Weil wir unsere Bibel nicht kennen. Und die Bibel sagt, wir preisen Gott und das heißt, wir opfern Dank. Opfern bedeutet, es kostet etwas. Das ist nicht das Konferenzgejubel mit 5000 anderen, ja, wo du von der Atmosphäre angesteckt wirst, sondern es kostet etwas. Es kostet etwas. Und alles in dir sagt, nee, jetzt Gott preisen, nach dem, was er mir angetan hat, auf keinen Fall. Und wir bahnen einen Weg. Wir bahnen einen Weg, dass Gott kommen kann. In Psalm 84 siehst du, die, die Gott für ihre Stärke halten, sie haben gebahnte Wege in ihren Herzen. Gottes Problem ist, dass da kein Bahn ist, wo er kommen kann. Oder nur so kleine verschlungene Trampelfader. Aber sagt, Junge, bau ein Highway. Bau eine sechsspurige Autobahn, dass ich mal richtig kommen kann. Und da lang donnern kann. Diese Trampelfader, das bringt doch nichts. So, wir sind bei diesem Punkt, dass unsere Taten Konsequenzen haben. Und unser Handeln ist ein Säen. Unser Handeln ist ein Säen. Und wie in der Landwirtschaft oder im Gartenbau, diese Saat wird eine Ernte hervorbringen. Und kein Bauer geht aufs Land, wirft den Samen raus, kommt nächsten Morgen wieder, sagt, schade, hat nicht geklappt. Keiner. Weil er weiß, zwischen Saat und Ernte ist eine Zeit. Der ist auch nicht beunruhigt, wenn die ersten 14 Tage sich überhaupt nichts tut. Aber wir sind so kurzatmig, wir haben so wenig Ausdauer, wir haben so wenig Vertrauen, dass Gott Gott ist. Wir hören irgendwie eine Botschaft, weiß ich nicht, über praktische Dinge geben oder dies oder das. Sagen wir, okay, ich probiere es mal. Und wir machen es ein, zwei Mal und dann sagen wir, hat nichts gebracht. Gott will nicht, dass wir was probieren. Gott will, dass wir hier oben verstehen, das ist, was er von mir will. Das ist richtig und ich beginne jetzt zu üben, das zu tun und das werde ich die nächsten Jahrzehnte, bis Jesus wiederkommt, immer tun. Und mein Teil ist, Beständigkeit zu entwickeln und er wird seinen Teil tun, aber erst, wenn ich meinen Teil tue. Und religiöses Denken kennzeichnet sich dadurch, dass wir unsere Verantwortung auf Gott abschieben. Und dass wir von ihm erwarten, das, was er von uns erwartet. Das ist religiöses Denken. Das wäre auch gut zum Mitschreiben. Viele Menschen wissen nicht, wie Gott kooperiert mit den Menschen. Und sie erwarten von Gott zum Beispiel, dass er ihre Gefühle ändert. Ja, Gott ist doch allmächtig, er kann doch kommen und kann mir doch meine Traurigkeit nehmen. Kann er eben nicht. Wie bitte? Gott kann nicht auf einen Knopf drücken und meine Traurigkeit nehmen? Nein, kann er nicht. Aber er kann dich motivieren, zu tun, was sein Wort sagt. Und als Folge dieser Gehorsamsschritte wirst du in die Freiheit kommen. Und wir tun Dinge, entweder motiviert von dem, was die Bibel das Fleisch nennt. Und ich möchte jedem, der da noch nicht tief drin ist im Verständnis der biblischen Terminologie, ich möchte jeden ermutigen, diesen Begriff Fleisch zu studieren. Es gibt Schlüsselbegriffe in der Bibel. Schlüsselbegriffe. Wenn du die verstehst, dann macht das Ganze Sinn. Wenn du die nicht verstehst, dann liest du und du kapierst einfach nichts. Und einer der Schlüsselbegriffe ist Fleisch. Ein anderer ist Welt. Ein anderer ist Geist. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Was bedeutet es, im Geist zu leben? Was bedeutet es, im Fleisch zu leben? Was ist der Unterschied? Woran kann ich erkennen, ob ich im Geist lebe oder ob ich im Fleisch lebe? Was habe ich zu tun, wenn ich im Fleisch lebe, um wieder hineinzukommen in den Bereich des Geistes? Das sind die Schlüsselfragen, die jeder vom Worte Gottes für sich beantworten muss. Und wenn du merkst, du bist wieder ins Loch gefallen, ja, und das tun wir alle hin und wieder mal. Ja. Manche sind chronisch drin und haben da auch schon sich im Bungalow gebaut, ja. Aber man kann da rauskommen. Wir sind nicht verurteilt in der Entmutigung, in der Bedrückung, in der Lustlosigkeit und in der Enttäuschung und der Traurigkeit, unser Zelt aufzuschlagen. Wir sind nicht dazu verurteilt. Niemand verpflichtet uns dazu. Sondern was dürfen wir tun? Wir dürfen auf den Höhen wohnen. Die Höhen, das bedeutet Autorität, das bedeutet Schutz, das bedeutet Sieg. Stark, hey. So, das ist, worum es geht. Ja, wir müssen nicht nur einfach die Bibel lesen, verstehe ich alles nicht, sondern die Bibel ist so geschrieben, dass sie sich selbst erklärt. Das ist so wie Mathematik mit mehreren Unbekannten. Irgendwo gibt es Definitionen. Und wenn du die gefunden hast, kannst du die einsetzen an den anderen Stellen und dann macht das alles auf einmal Sinn. Der beste Kommentar zur Bibel ist die Bibel. Lerne zu verstehen, was Gott dir sagt. Am Anfang ist es schwer. Ja? So, hier redet es davon, auf das Fleisch, auf sein Fleisch zu sehen. Ja, was kann denn das bedeuten? Da haben wir das Steak in der Pfanne und dann streuen wir Pfeffer drauf und das soll dann falsch sein? Oder was ist jetzt hier los? Auf sein Fleisch zu sehen bedeutet, Handlungen zu tun, die motiviert sind von deinem Fleisch. Und Fleisch in der Terminologie von Paulus ist das, was du bist ohne Christus. Deine alte, selbstsüchtige, verrottete, verlogene Natur. Sagst du, jetzt hast du aber nichts Schönes über mich gesagt. Ja, das habe ich von Paulus gelernt. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch tut nichts Gutes. Und wenn es meint, was Gutes zu tun, dann bildet sich darauf ein und es ist noch schäbiger. Es ist noch blöder. Fleisch, nimm ein anderes Wort dafür, Selbstsucht. Selbstsüchtige Motivation. Und wenn wir Dinge tun aus dieser selbstsüchtigen Motivation, dann sagt Paulus, dann werden wir von diesem Fleisch Verderben ernten. So, das ist so wie ein Beet, wie ein Acker. Ja, da ist ein Acker, der heißt Fleisch. Und wenn man darauf sät, gibt es eine Ernte. Und es gibt ein anderes Feld, ein anderes Beet, einen anderen Acker. Und das ist Geist. Und wer auf den Geist sät, wer Handlungen tut aus Liebe zu Jesus in Übereinstimmung mit der Wahrheit, das wäre eine schöne Erklärung von wer auf seinen Geist sät. Schade, ist wieder nicht mitgeschrieben. Wer aus Liebe zu Jesus in Übereinstimmung mit Gottes Wort, mit der Wahrheit Dinge tut, sät auf seinen Geist und wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Und das bedeutet nicht, dass man irgendwelche Werke tun muss, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu bekommen, sondern dieses Wort bedeutet, wie wir das heute auch schon am Anfang gehört haben, es ist göttliches Leben. Das ist, wie Bahn gemacht wird für das Leben aus Gott. Was ist das Leben aus Gott? Es ist Annahme, es ist Geborgenheit, es ist Schutz, es ist Kraft, es ist Motivation, es ist Hoffnung. Und vieles, vieles andere, Sieg, Freiheit, all das sind Merkmale des Lebens aus Gott. Und wenn wir auf unseren Geist säen, indem wir aus Liebe zu Jesus die richtigen Dinge lernen zu tun, dann werden wir von diesem Geist Leben, göttliches Leben ernten. Und dann siehst du hier in Vers 9, lass uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also Gutes tun ist eine wichtige Form von Säen auf den Geist. Gutes tun ist eine wichtige Form von Säen auf den Geist. Und Paulus ermutigt uns hier, und er sagt, so wie wir Gelegenheit haben, sollen wir allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das sind deine Geschwister im Herrn. So wie wir Gelegenheit haben. Es gibt so diese super frommen Leute, da wird dann aufgerufen, wir müssen mal wieder das Gemeindehaus putzen. Ja? Und wer kann Samstag ein paar Stunden opfern, wer kann kommen? Und dann gibt es so super Formen, die sagen, ja, ich werde mal drüber beten. Mal sehen, was Jesus mir sagt. Das klingt ja stark. Boah. Ich sage dir, ich kenne solche Leute. Und ein Merkmal ist, sie gehen rückwärts statt vorwärts. Sie wachsen nicht im Geist, sie verändern sich nicht, sie kommen nicht hinein in mehr Freiheit, in mehr Vollmacht, in mehr Sieg. Sie gehen rückwärts. Weil sie mit frommen Vokabeln ihre Selbstsucht tarnen. Das ist, was sie tun. mit frommen Vokabeln, tarnen sie ihre Selbstsucht. Paulus sagt, nicht so wie der Heilige Geist euch Visionen und Träume gibt, sondern so, wie wir Gelegenheit haben. Wenn du hier rausgehst und da liegt ein Stück Papier auf dem Fußboden, du brauchst keine Offenbarung, das aufzuheben. Glaub es mir. Du kannst es einfach tun. Einfach tun. Du kannst auch sagen, ich habe das nicht hingeschmissen. Du kannst auch sagen, ja, haben wir denn nicht hier ein paar bezahlte Älteste, die sich um sowas kümmern? Warum liegt denn da schon wieder was rum? Ja? Es kommt vor an manchen Orten, diese Einstellung. Früher, ich habe viele Jahre als Pastor gearbeitet, ich habe mir das Vergnügen gemacht, mal so nach dem Gottesdienst durch die Reihen zu gehen. Das war ein viel größerer Saal als hier. Was da zwischen den Stühlen lag, an Bonbonpapier, Kaugummi so rangeklebt an die Stühle und zerbröselte Salzstangen und Chips und alles sowas. Es ist unglaublich. Was meinst du, was diese Leute sagen, wenn ich zu denen nach Hause gehen würde und würde mein Bonbonpapier einfach so auf den Teppich werfen? Die würden sagen, du, entschuldige bitte, so sind wir das zu Hause nicht gewohnt. Aber im Gemeindehaus erlauben wir uns Dinge, die wir uns zu Hause nicht erlauben. Wie kann das sein? Weil wir kein Ehrfurcht vor Gott haben. Darum kann das sein. Okay. So, ihr seht es sehr ernst heute. Gestern hat der Herr uns aufgelockert. Ja. Und heute sagt er, okay, jetzt müssen wir ans Eingemachte gehen. Aber das kommt erst morgen, seid entspannt. Das Gleiche sagt Römer 8, Vers 12, so sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner. Wir sind nicht verpflichtet, die Ansprüche des Fleisches zu erfüllen. Die Faulheit, die Lüge, die Unwahrhaftigkeit, die Bequemlichkeit, die Bosheit, die Rachsucht, die Dickfälligkeit des Fleisches. Wir sind nicht verpflichtet, danach zu handeln und darauf einzugehen. Ist das nicht gute Botschaft? Das ist wunderbar. Wir sind nicht verpflichtet, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Tod und Sterben ist auch ein Schlüsselbegriff in der Bibel. Wenn du den nicht verstehst, verstehst du nur Bahnhof. Hast du das Buch am Anfang schon mal gelesen? Gott sagt im Garten, wenn ihr von dieser Frucht esst, an dem Tag werdet ihr sterben. Ja, und dann haben sie gegessen und haben weitergelebt. Ja, wie nun? Was bedeutet sterben? Sterben bedeutet, meine lebendige Beziehung mit Gott hört auf. Meine Fähigkeit, Gottes Gegenwart zu erleben, Gottes Gegenwart zu begehren und zu genießen, geht rückwärts. Das ist Sterben. Der geistliche Tod ist der Verlust der Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist Tod. Und genau das heißt es hier. Wenn wir nach dem Fleisch leben, dann hört unser Hunger nach Gott auf. Und es ist so traurig, in so vielen Gemeinden und Kirchen sitzen Menschen, die sind da aus irgendwelchen Gründen, aber nicht, weil sie Hunger haben nach Gott. Sie sind einfach da, weil es ist Sonntag. Und es gehört sich für einen anständigen Menschen. Aber das ist kein Hunger nach Gott, keine Sehnsucht. Gott, rede zu mir. Gott, hole mich raus aus meinen Täuschungen. Solche Gebete werden selten gebetet. Und das ist der Grund, warum der Heilige Geist so gebremst wird. Das ist der Grund, warum wir sein Wirken nicht verstehen, warum wir nicht darauf eingehen können. Okay, ich muss voranmachen, die Zeit ist um, meine Güte. Sprüche 22, 8, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Sprüche 18, 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Für die, die zum Mitschreiben oder die später das Konzept haben wollen, erkläre ich dann noch am Ende. Sprüche 1, 22 bis 33. Dort sagt Gott, die Menschen haben Erkenntnis gehasst, sie haben die Furcht des Herrn nicht erwählt, sie haben meinen Rat nicht gewollt, haben verschmäht all meine Mahnung. Und jetzt sollen sie essen, Vers 31, von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sättigen. Doch wer auf mich hört, Vers 33, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Okay, warum soll ich alles lehren? Ich kann auch Überschriften vorlesen und ihr könnt es ja selber studieren. Zum Beispiel, gemäß diesem Gesetz von Saat und Ernte, studiert doch einmal den Segen des Fleißes und den Fluch der Faulheit. Studiert in der Bibel den Segen des Fleißes und den Fluch der Faulheit. Studiert, wie ein Lebensstil des Gebens nach dem Wort Gottes aussieht. Und was Gott sagt über Geben und welche Folgen das haben wird. Vielleicht will ich nur noch einen Punkt, Unterpunkt von Gesetz Saat und Ernte herausnehmen und das noch kurz nennen wenigstens. Auch das studiert dann bitte weiter. Und das ist Umgang mit erlittenem Unrecht. Vergebung oder Rache. Das ist, wir alle erleiden Unrecht und haben auch schon Unrecht erlitten. Und wir sind so fokussiert darauf, dass ja uns nicht noch mehr Unrecht geschieht und wir irgendwie abgelehnt werden und ungerecht behandelt werden. Aber Gott schaut nicht so sehr auf das, was gegen uns kommt, sondern er schaut auf unsere Reaktion. Und als das Wort der Wahrheit Licht brachte in meine Dunkelheit, in meine Lebenslügen, weißt du, was ich verstanden habe? Mein Prinzip, Ablehnung ist das Schlimmste und muss auf jeden Fall vermieden werden, ist eine dicke, dicke Lüge vom Feind. Das Schlimmste ist nicht Ablehnung, das Schlimmste ist Ablehnung, auf die ich nicht mit Vergebung reagiere. Das ist das Schlimmste. Aber meine Lebensdevise war, Ablehnung ist das Furchtbarste und muss auf jeden Fall vermieden werden. Wie kann man ein offensives Christleben führen mit Angst vor Ablehnung? Das ist nicht möglich. Du kommst in die Gemeinde und der Pastor schaut dich nicht so fröhlich an, wie du das möchtest. Und den ganzen Gottesdienst sitzt du da, kann nichts mehr genießen, kann die Predigt nicht genießen, Lobpreis gar nichts. Du sitzt da und denkst, was habe ich verbrochen? Was habe ich Schlimmes gemacht? Dabei war der nur in seinen Gedanken, wie das manchmal so ist. Der hat dich gar nicht gemeint, der hat gar nichts gegen dich. Aber du sitzt da, was ist jetzt Schlimmes passiert? Werde ich jetzt vielleicht aus der Gemeinde ausgeschlossen? Nicht Ablehnung ist das Problem, sondern wie reagieren wir auf Ablehnung? Und entweder wir vergeben, wir segnen, und ich habe jetzt keine Zeit, das in sich ist ein Teaching von 2 Stunden. So, ich gebe jetzt nur noch Schlagzeilen, ja, und das kann man dann alles selber ausfüllen. Und die Bibel ist voll von diesen Dingen. Wenn du vergibst, wird dir vergeben. Wenn du nicht vergibst, wird dir nicht vergeben. Du sagst, halt, Moment mal. Ich dachte, das ist alles Gnade. Ja, du bekommst Gnade von Gott. Und danach schaut der ganze Himmel, was du mit dieser Gnade tust. Reichst du die Gnade weiter, darfst du sie behalten. Verweigerst du den anderen, die Unrecht getan haben, genauso wie du, verweigerst du ihnen Gnade, verlierst du, was du bekommen hast. Viele Leute haben ein religiöses Bild von Gott und sagen, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Ja, dann studiere das Wort Gottes. Lukas 6. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst los und ihr werdet losgelassen. Ja? Und dann das sogenannte Gleichnis vom Schalksknecht. Ja? Er hat nicht vergeben und er wurde ins Gefängnis geworfen und bekam hässlichen Besuch, nämlich die Folterknechte. Und dann sagt Jesus, das ist ein Bild, und dann sagt Jesus, so wird euer himmlischer Vater mit euch auch tun, wenn ihr nicht vergebt von Herzen. Jetzt kannst du sagen, nein, das glaube ich nicht. Gott ist Liebe. Das würde er niemals tun, einen Mensch ins Gefängnis stecken und ihm Folterknechte, was ein Bild für dämonische Mächte, auf den Hals hetzen. Das würde Gott nie tun. Gott ist Liebe. Glaub du, was du glauben möchtest. Ich möchte glauben, was die Bibel sagt. Und ich habe es gesehen in der Seelsorge. wie Leute drangsaliert werden vom Feind, geknechtet werden, beraubt werden, bis hinein in ihre Gesundheit, nur weil sie Menschen, die ihnen wehgetan haben, nicht vergeben haben. Weil sie sich weigern zu vergeben. Weil sie sagen, du sagst einfach, ich soll vergeben, du weißt nicht, was er oder sie mir angetan hat. Es geht nicht darum, was dir angetan wurde, es geht darum, was dir demnächst angetan wird, wenn du nicht vergibst. Verstehst du? Darum geht es. Vergeben heißt nicht, ich sage, es war gar nicht so schlimm, was du gemacht hast. Vergeben heißt, ich rette mein Leben. Das ist der Sinn. Ja, dass wir in die Freiheit kommen, dass wir nicht eine Kooperation mit dem Feind, der der Ankläger ist, der der Rachgierige ist, dass wir nicht eine Zusammenarbeit mit ihm plötzlich haben als Kinder Gottes. Paulus sagt, gib dem Teufel keinen Raum. Und wenn du dann siehst den Textzusammenhang, Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung, das sind Dinge, die dem Teufel Raum geben. Der Teufel ist nicht beeindruckt davon, dass du pünktlich jeden Sonntag zum Gottesdienst gehst. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Sondern bist du radikal und sagst, was ich da höre, lebe ich die Woche über. Das ist interessant. Und nicht, was du da für Lieder hörst, was du für Predigten hörst und was du auch so schöne Gedanken dir machst. Das ist nicht das Entscheidende. Und hier noch ein guter Vers. Das haben wir immer unseren Kindern eingebläut. Epheser 6. Das ist so gut. Eins bis drei. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist recht. Und ich habe meinen Kindern diesen Vers so viele Male gebracht und habe gesagt, ich kann nichts dafür, dass ich der Nutznießer von diesem Vers bin. Ja, das ist Bibel. Ja, aber ihr habt einen gewaltigen Nutzen davon. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Frag dich einer, was bedeutet es, dass ich meine Eltern ehre? Und das hört nicht auf, wenn du 20 bist und aus dem Haus gehst. Was bedeutet es, die Eltern zu ehren? Und Gott sagt, wenn du das tust, wirst du lange und gut leben. Und das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Und deshalb ist es eine spezielle Anwendung von dem Gesetz Saat und Ernte. Lange und gut leben, das ist, was wir wollen. Und Gott sagt, segne deine Eltern, rede Gutes. Die Dinge, die sie falsch gemacht haben und welche Eltern haben nichts falsch gemacht, sind nicht dafür da, dass du das deinen Freunden ausbreitest. Sie sind nicht dafür da, dass du schlecht redest. Manche gebrauchen furchtbare Ausdrücke oder Tiernamen für ihre Eltern. Das ist das Gegenteil von Ehren. Wie kannst du vor deinen Freunden so gehässig und abwertend und verächtlich reden über deine Eltern und dann gehst du sie besuchen. Hi Mami. Der Heilige Geist wird sagen, du Heuchler, kehr um. Und Gott sagt, wenn du deine Eltern ehrst, er wird dich segnen. Und die Eltern ehren hat nichts damit zu tun, was sie falsch gemacht haben, sondern jetzt geht es darum, was du tust. Die Eltern haben keinen Freibrief, sie werden von Gott auch zur Rechenschaft gezogen. Ja? Aber wir reden jetzt von den Kindern. Ja? Gleich der nächste Vers, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Da siehst du, die Väter kriegen auch ihr Fett weg. Ja? Ist nicht so, Gott ist nicht einseitig auf der Seite deiner Eltern, Gott ist einseitig auf der Seite jedes Menschen. Ja, er ist für uns. Und er sagt, das sind die Prinzipien des Lebens. Und so lass uns doch aufhören mit unserem Protest. Finde ich ungerecht, das finde ich nicht gut. Das mache ich nicht mit. Lass uns doch belehrbar sein. Lass uns doch offen sein. Lass uns sagen, Gott weiß es besser. Ich halte meine Klappe und ich lese das Wort und ich sage, Gott, gib mir Gnade, das zu tun. So werden wir weise. Ist das gut? Okay, die Zeit ist um. Vater, wir wollen die Prinzipien des Lebens verstehen. Wir wollen sie sehen als gültig für uns. Jede Illusion, dass wir ihnen entkommen können, dass wir sie außer Kraft setzen können, mit unserer Frömmigkeit, geben wir auf. Du bist Gott und du handelst mit uns, so wie dein Wort es beschreibt, weil du der Gott der Bibel bist. Und alle Segnungen, die du verheißen hast, für die, die lernen, in deinen Wegen zu wandeln, werden auch kommen, weil du treu bist. Und wir wollen dieses Gesetz von Saat und Ernte ergreifen und wir wollen es für uns arbeiten lassen. So lehre uns, auf den Geist zu sehen. Lehre uns, das Gute zu tun. Lehre uns, unsere Zunge zu behüten. Lehre uns, zu vergeben und unsere Eltern zu ehren. Lehre uns, diese Dinge zu tun. Und alles Freche, Aufsässige, Bösartige, Verachtende, Richtende, Verurteilende, Verletzende, all das soll raus aus unserem Leben. Wir wollen Sanftmut und Demut lernen. Weil du sagst, so bekommen wir Ruhe und so werden wir belebt und erfrischt und fit gemacht. Und das ist, was wir wollen. So, Heiliger Geist, wir laden dich ein als unser Lehrer. Hilf, dass wir weise werden. Hilf, dass wir belehrbar werden. Hilf, dass wir erlauben, dass das Licht angezündet wird und dass wir die Dinge, die wir tun, einmal anschauen und wo es notwendig ist, verändern. Und in Übereinstimmung mit deinem ewigen Wort bringen. Danke, dass es uns gut tun wird. Wir wollen dir vertrauen. Und wir sagen dir, und bete das mal für dich mit in deinem Herzen so. Vater, ich sage dir, ich will gehorsam werden. Ich will ein Mensch werden nach deinem Wort. Ein Mensch nach deinem Herzen. Ich will dich an die erste Stelle setzen. Und ich nehme deine Hilfe in Anspruch. Und du wirst aus mir einen gehorsamen Menschen machen, der lernt, in der Wahrheit zu leben. Danke für deine Gnade. Du lehrst uns, was Leben ist. Wir empfangen das. Amen. Amen. Hast du was gelernt heute? Okay, dann trau dich morgen wiederzukommen. Gute Nacht.